Frisch serviert, der Steuerpodcast.
Ja, hallo zusammen. Es ist wieder Zeit für eine Runde frisch serviert und heute ist der Kessel Buntes auf dem Herd. Und wer ist mit dabei? Hier ist Christian Käser. Wir sind heute in einer ganz interessanten Kombination. Also es gibt die Stammgäste, die Kerstin. Hallo Kerstin.
Hallo Christian.
Und den Ronald.
Hallo Christian.
Aber wer fehlt, ist der Arne. Jetzt fragen wir uns natürlich, warum fehlt der Arne? Also eine Ausgabe komplett ohne Adult Supervision. Das wird spannend, was da rauskommt. Ich möchte so viel verraten. Arne ist im Vatikan. Und jetzt gibt's unser erstes Hörerquiz, soweit ich mich erinnere. Die Aufgabe ist rauszufinden, und es darf dann natürlich auch gerne gepostet werden. Was macht Arne im Vatikan? Es gibt vier Optionen zur Auswahl. Er nimmt an der ökumenischen Gebetswache mit dem Heiligen Vater um 19 Uhr teil. Wer das recherchieren mag, kann man auf der Vatikan-Seite nachschauen. Er bringt dem Heiligen Stuhl nahe, wie die Globi-Regelung, die globale Mindestbesteuerung, auf den Vatikan wirken. Der Vatikan ist ja wohl auch ein Steuerhoheitsgebiet im Sinne der Globi-Regeln, aber er ist nicht Teil der EU. Also die EU-Direktive gilt für ihn nicht. Die haben auch noch keine Umsetzung gemacht, der Vatikan. Vielleicht berät er ja dabei die katholische Kirche, wie sollte man das eigentlich umsetzen. Variante 3. Er ist in sich gegangen. Nach all den DAX-6-Meldungen hat er erkannt, wie aggressiv er immer bei Steuerplanung mitgewirkt hat. Und das ist natürlich irgendwie ethisch nicht okay. Er holt sich eine Absolution. Das ist Variante 3. Variante 4 ist irgendwas anderes. Also, ihr müsst euch entscheiden. Zu gewinnen gibt es eine 5-minütige Gratis-Beratung zu einem Globi-Problem der Wahl vom Arne. Der weiß davon zwar nichts, aber wird mit Sicherheit kein Problem haben. Und 5 Minuten kriegt er immer unter. Jetzt gehen wir aber tatsächlich in medias res. Wir haben heute 4 Themen, über die wir sprechen wollen. Aktuelle Gesetzesentwicklung, Unionsrechtswidrigkeit, Zinsen, ein spannendes FG Nürnberg-Urteil und am Ende nochmal Entwicklungen rund um deutsche Doppelbesteuerungsabkommen und Einflüsse aus dem MLI darauf. Und wir starten mit der Kerstin. Die gibt uns einen Überblick, wo stehen wir eigentlich bei den aktuellen deutschen Gesetzesvorhaben.
Genau, ich glaube, es ist ganz sinnvoll, hier von Zeit zu Zeit einen Überblick zu geben, sonst verliert man nämlich den Überblick. Es ist relativ viel los in der Gesetzgebung und wir können auch leider nicht auf alle Gesetze eingehen, sondern picken uns das Jahressteuergesetz 2024 und das Steuerfortentwicklungsgesetz raus. Zu den Entwürfen haben wir an dieser Stelle auch schon mal berichtet, das wollen wir auch gar nicht hier wieder aufwärmen, sondern nur die Entwicklungen in den letzten Wochen und Monaten aufzeigen, denn es gab sowohl zum Jahressteuergesetz 2024 als auch zum Steuerfortentwicklungsgesetz jetzt Ende September Stellungnahmen des Bundesrates und mittlerweile liegt auch schon die Gegenäußerung der Bundesregierung vor. Und auch hier können wir jetzt nicht alle Punkte aus der Stellungnahme des Bundesrates rausnehmen, sondern wir haben einige ausgewählt, wo die Bundesregierung schon Zustimmung signalisiert hat, weil das einfach die meisten Chancen auf Umsetzung hat. Starten wir im Jahressteuergesetz 2024 und damit dem Ritt durch die Gesetze. Zunächst ist im ESDG vorgesehen, dass die Körperschaftklausel bei Übertragung einzelner Wirtschaftsgüter oder auch in Fällen der Realteilung verschärft wird. Betrifft die Paragraphen 6 Absatz 5 und 16 Absatz 3 ESDG. Und das Reaktion auf BFH-Rechtsprechung, denn der BFH hat die Norm teleologisch reduziert. Die Norm regelt ja, dass innerhalb der Sperrfrist von 7 Jahren rückwirkend ein Teilwertansatz und eben nicht der Buchwertansatz vorzunehmen ist bei der Übertragung von Wirtschaftsgütern, wenn sich ein Anteil einer Körperschaft an diesem Wirtschaftsgut erhöht oder erstmalig begründet wird. Und der BFH hatte mit Blick auf diesen Statuswechsel eine sogenannte Subjektbezogenheit verneint. Das heißt, wenn stille Reserven von einer Körperschaft auf eine andere übergehen, soll darin keine Sperrfristverletzung vorliegen. Und das soll nun im Gesetz anders geregelt werden, so schlägt es der Bundesrat vor. Das heißt, die Begründung und Erhöhung des Anteils einer Körperschaft soll auch in solchen Fällen vorliegen, wenn der Anteil an die Stelle eines Anteils einer anderen Körperschaft tritt. Und das Ganze soll sogar zeitlich rückwirkend umgesetzt werden. Und die Bundesregierung hat hier, wie gesagt, schon Zustimmung signalisiert. Gehen wir mal weiter ins Umwandlungssteuergesetz. Da haben wir im Entwurf auch vorgestellt eine Regelung zur Änderung § 13 Absatz 2 Umwandlungssteuergesetz. Da geht es um die Besteuerung der Anteilseigner bei Verschmelzung von Kapitalgesellschaften. Und da sollte ein sehr innovativer Ansatz gewählt werden, nämlich dass der Buchwertansatz in diesen Fällen als Regelfall anzusehen ist. Da schlägt der Bundesrat vor, dass diese Regelung gar nicht ins Gesetz kommt. Und auch da hat die Bundesregierung zugestimmt. Auch noch eine andere Regelung im Umwandlungssteuergesetz war die Frist zur Übermittlung der steuerlichen Schlussbilanz. Diese Frist sollte erstmals gesetzlich geregelt werden. Da gab es schon mehrfache Anpassungen im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens. Ich glaube, der Vorschlag des Bundesrates ist jetzt die dritte Variante, wie diese Frist berechnet werden soll. Jetzt ist vorgesehen, dass die Frist an die Frist zur Abgabe der Körperschaftssteuererklärung gekoppelt wird, für das ja natürlich in das der steuerliche Übertragungsstichtag fällt. Und auch da gibt es Zustimmung der Bundesregierung. Dann haben wir noch zwei Regelungen, wo Übergangsregelungen oder Anwendungsregelungen eingeführt werden sollen, nach Auffassung des Bundesrates, die bisher nicht da waren. Zum einen ASTG, den 1 Absatz 3 D ASTG, den haben wir ja hier schon mehrfach besprochen, sowohl mit der Einführung im Wachstumschancengesetz. Anwendung war eigentlich ab VZ 2024 geplant. Und wir hatten auch schon in Bezug auf diese Regelung den Entwurf der überarbeiteten Verwaltungsgrundsätze besprochen. Jetzt sieht der Bundesrat aber zu dieser Regelung, also zum 1 Absatz 3d ASTG, eine Nichtbeanstandungsfrist vor. Und zwar für Aufwendung bis Ende des Jahres, bis Ende Dezember 2024, unter der Voraussetzung, wenn Finanzierungsbeziehungen vor dem 01.01.2024 vereinbart und auch mit der Durchführung begonnen wurde. Also hier ein kurzes Durchatmen für die Steuerpflichtigen, aber nicht allzu lange, eben nur noch bis Ende des Jahres. Und eine weitere Anwendungsregelung ist vorgesehen, Grunderwerbsteuergesetz. Da ist ja inhaltlich vorgesehen, dass in Paragraph 1 Absatz 4a eine Regelung zur Zurechnung von Grundstücken eingeführt wird, mit dem Ziel, so eine etwaige Doppelzurechnung von Grundstücken zu vermeiden. Fast schade, dass Arne heute nicht da ist. Das ist ja eins seiner Lieblingsthemen gewesen in den letzten Ausgaben, wie es überhaupt zu dieser doppelten Zurechnung kommen könnte. Aber das soll ja gesetzlich geregelt werden, dass es das nicht mehr gibt. Zunächst war diese Regelung allerdings ohne gesonderte Anwendungsregelung vorgesehen. Das heißt, das wäre dann anwendbar gewesen ab dem Tag nach Verkündung des Gesetzes oder die Regelung wäre dann in Kraft getreten. Und nun ist eine Anwendungsregelung vorgesehen, sodass die Neuregelungen eben auch auf Erwerbsvorgänge anzuwenden sind, die vor dem Tag des Inkrafttreten des Jahressteuergesetzes verwirklicht werden. Und die letzte Regelung zum Jahressteuergesetz 2024, die heute mal Erwähnung finden soll, ist die gewerbesteuerliche Kürzung von zum Betriebsvermögen gehörenden Grundbesitz. Wir alle wissen ja, dass ab 2025 die neuen Vorschriften zur Grundsteuer anzuwenden sind. Es gibt ein Bundesmodell, es gibt Ländermodelle. Und wenn man heute in den Paragraph 9 guckt, ist noch vorgesehen, dass die Kürzung in Höhe von 1,2% des Einheitswertes erfolgt. Zurzeit ist ab 2025 im Gesetzestext eine Kürzung in Höhe von 0,11% des Grundsteuerwerts vorgesehen. Das Problem ist, dass einige Ländermodelle, bei deren Umsetzung gar keinen Grundsteuerwert haben. Das heißt, die Kürzung würde insoweit ins Leere laufen. Und da hat der Bundesrat jetzt vorgeschlagen, dass die Kürzung in Höhe der tatsächlich als Betriebsausgaben erfassten Grundsteuer erfolgt. Da hat die Bundesregierung auch schon Zustimmung signalisiert. Also verschärfend an der Stelle eben die Regelung zur Körperschaftssteuerklausel im ESTG und an anderen Stellen tatsächlich einige Vereinfachungen oder Übergangsregelungen. Zum Steuerfortentwicklungsgesetz, das hatten wir gerade beim letzten Kesselbundes besprochen, wollte ich eigentlich nur darauf hinweisen, was nicht in der Stellungnahme des Bundesrates drin ist. Da geht es nämlich um die Einführung der Mitteilungspflicht für innerstaatliche Steuergestaltungen, die der Gesetzentwurf enthält. Und wir hatten gehofft, dass in der Stellungnahme des Bundesrates der Verzicht zum Ausdruck gebracht wird. Das ist leider nicht drin, obwohl auch schon die Expertenkommission für die vereinfachte Unternehmensbesteuerung dringend davon abgeraten hat. Und gerade Anfang Oktober gibt es ein gemeinsames Statement von mehreren Kammern und Verbänden. Also das ist wirklich Bundessteuerberaterkammer, Wirtschaftsprüfungskammer, Bundesrechtsanwaltskammer, IDW, BDI, DIHK und das waren nur einige, es sind noch mehrere. Und alle rufen dringend auf zu einem Verzicht zur Einführung dieser Meldepflichten. Also es ist fast zu hoffen, dass zu diesem Gesetz ein Vermittlungsverfahren kommt, sodass die Regelung dann eventuell doch noch gestrichen wird. Ja, wir müssen abwarten, was der Finanzausschuss des Bundestages zu all den Vorschlägen macht und wie es auch mit den anderen Gesetzen weitergeht. Gibt ja auch noch einen Diskussionsentwurf zum Mindeststeueranpassungsgesetz. Ist ja schon fast ungewöhnlich, dass Ronald mal in einer Folge nichts zu dem Mindeststeuergesetz sagt, aber da gibt es eben noch keinen Referentenentwurf. Das kommt dann ein anderes Mal. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr noch was dazu ergänzen wollt oder ob wir gleich zur Rechtsprechung übergehen wollen. Es ist ja wie immer in diesen Jahressteuergesetzen ein bunter Strauß.
Ja, Kerstin, vielen Dank für den Überblick über diese beiden Gesetzgebungsverfahren. Da fallen mir eigentlich spontan nur zwei Gedanken zu ein. Also einmal noch die Ergänzung, dass ja im Steueroasenabwehrgesetz im Paragraphen 8 Satz 2 Nummer 3 diese Ausnahme, dass Inhaberschuldverschreibungen nicht im 10-Stab-WG, also Inhaberschuldverschreibungen sind ja schon länger im 10-Stab-WG von der Quellensteuerpflicht ausgenommen. Das hat man jetzt im 8-Stab-WG nachgezogen, weil man Befürchtungen hatte, dass durch die Rule Order, wenn der 10 nicht greift bei Unternehmensanleihen, dass dann plötzlich der 8 aktiviert wird. Das ist jetzt eigentlich eher eine Klarstellung, weil man hätte, glaube ich, auch im Rahmen der Auslegung dazu kommen können, dass wenn ich nicht weiß, wo der Käufer meiner Unternehmensanleihe ansässig ist, dass ich die dann da nicht plötzlich sagen muss, jetzt muss ich mal auf Verdacht die Betriebsausgaben nicht zum Abzug bringen. Also das ist eine willkommene Klarstellung, muss man ganz klar sagen. Da war so ein bisschen Unruhe im Markt, weil ja 2025 der 8-Stab-WG zum ersten Mal Anwendung findet. Von daher ist das eine willkommene Klarstellung. Das ist das eine. Und das andere vielleicht nochmal zum 6.5, also zur Verschärfung der Körperschaftssteuerklausel. Die soll ja nach meiner Erinnerung rückwirkend verschärft werden. Mit der Folge, dass natürlich seitdem der vierte Senat da die Tür geöffnet hat vor, das ist ja jetzt auch nicht mehr so ganz taufrisch, das Urteil, dass natürlich da auch einige Fälle in der Weise gemacht wurden. Und das jetzt sich natürlich dann in der Praxis die Frage stellt, ob die dann alle bei Gericht landen, weil der Gesetzgeber mit Rückwirkung das Gesetz quasi für die Fälle dann doch für anwendbar erklärt, also den Sperrfristverstoß regelt. Das sind eigentlich die beiden Sachen, die mir einfallen. Ansonsten war der Überblick wie immer sehr erhellend.
Dann würde ich sagen, wir gehen direkt weiter. Es ist sehr schade, dass der heroische Einsatz der Unionsparteien gegen die Meldepflicht für lokale Steuergestaltung, den sie ja Anfang des Jahres noch gezeigt haben, dass das dummerweise jetzt wohl nicht mehr im gleichen Maß intensiviert wurde. Das ist wirklich schade, aber irgendwie war auch damit zu rechnen. Die geben nicht auf. Es steht im Koalitionsvertrag, damit werden wir jetzt halt konfrontiert. Aber es gibt Steuerpflichtige, die geben auch nie auf bei der Frage, was ist eigentlich mit den Zinsen? Ronald,
hey, hallo. Ja, ich versuche es. Danke, Christian. Also vielleicht mal zum Kontext. Im Paragraph 233a Absatz 1 Satz 2 der Abgabenordnung steht ja, dass Erstattungen von Abzugssteuern nicht zu verzinsen sind. Das bedeutet in der Praxis, viele Beraterkollegen und auch Unternehmensvertreter kennen das Problem, dass man doch derzeit sehr lange darauf wartet, wenn man einmal Kapitalertragssteuer abgeführt hat und dann im Erstattungsverfahren sich befindet, dass man dann im Zweifel 2, 3 Jahre auf seine Kohle wartet. So, und die Frage ist, ist es eigentlich europarechtlich zulässig, diese Zeit, in der man ja dem Staat faktisch ein unverzinsliches Darlehen gewährt, ob es unionsrechtlich nicht geboten ist, dies zu verzinsen? Und die Antwort ist ja. Da gab es schon lange Rechtsgrundsätze des EuGH und mittlerweile auch, ich sag mal, gefestigte Rechtsprechung der nationalen Gerichte, des BfH, insbesondere, ich weise nur hin auf 1 R2 aus 20, im Fondskontext entschieden. Letztlich sagt der BfH Folgendes, also wenn die Finanzverwaltung länger als 6 Monate braucht, um meinen Erstattungsantrag zu bearbeiten, diese 6 Monate ergeben sich im Grunde genommen aus der Frist für die Untätigkeitseinsprüche oder auch Untätigkeitsklagen. Da hat der BfH jetzt mal klargestellt, ja, also wenn ich dann Untätigkeitseinsprüche oder Klagen einlegen kann, heißt das ja im Grunde genommen, so lange haben sie halt Zeit. Das heißt, diese 6 Monate muss man dem Bundeszentralamt insbesondere halt mindestens mal geben. Und danach kann man sozusagen Zinsen verlangen. Die Frage, wie hoch die Zinsen sind, da kann man sicherlich insbesondere seit 2019, seitdem ja der Zinssatz in gewissen Konstellationen von 6 auf 1,8% abgesenkt wurde, noch diskutieren. Was jedenfalls klar ist, wenn ich sozusagen ein Verfahren rechtshängig mache, gibt es ja nach 236 AO Prozesszinsen. Und diese Änderung auf 1,8% von 6 runter im 238.1a ist es, glaube ich, gilt ja nur für die Fälle des 233a. Und wie wir ja vorhin gelernt haben, sind wir ja gerade nicht im 233a, weil wir ja der 233a ja gerade sagt, abzusteuern sind nicht zu verzinsen. Also, um den Kreis mal zu schließen und vielleicht die Diskussion auch ein bisschen zu eröffnen, ist, also die These wäre wie folgt, wenn ich länger als 6 Monate auf meinen Erstattungsbetrag warte, was in der Praxis regelmäßig der Fall ist, dann habe ich Anspruch auf Zinsen. Und die Höhe sollte, also es ist nicht entschieden, zugegebenermaßen, aber 6% ist auf jeden Fall weiterhin gut vertretbar, auch nach den Absenkungen im Jahre 2019.
Ja, es macht BZST-Bashing ja an sich keinen Spaß mehr, weil es jeder macht. Aber du warst wahnsinnig diplomatisch und hast von 2 bis 3 Jahren gesprochen. Ich muss sagen, ich habe da schon Fälle gehört, nach 2 bis 3 Jahren haben die es wahrscheinlich schon ausgebucht gehabt, ja, weil sie nicht mehr damit rechnen, dass sich irgendwas tut. Also da steht ganz gut was auf der Uhr und egal ob 1,8 oder 6, das sollte ein bisschen Druck erhöhen Richtung BZST und vielleicht dazu führen, dass tatsächlich da mal auch Ressourcen aufgebaut werden, weil ich glaube auch nicht, dass es nur die Schuld des BZST ist. Es ist ja auch ein Ressourcenmangel. Die sind mit vielen zusätzlichen Aufgaben überfrachtet worden. Ich sage nur Registerfälle und haben nicht entsprechende Ressourcen zusätzlich bekommen. Und dann kann man es natürlich auch nicht abarbeiten. Ja? Ich bin mir nicht ganz so sicher. Die 6% hören sich natürlich toll an, aber rein spontan würde ich sagen, wenn ich wegen Unionsrechtswidrigkeit zum Ergebnis komme, dass der 233a Ausschluss von der Verzinsung nicht greift, dann würde ich aber eher sagen, der Ausschluss fällt weg und es sollte eigentlich ein Regelverzinsungsfall sein, kann man schon die 1,8, also den gesenkten Satz auch rechtfertigen. Als Steuerpflichtiger würde ich natürlich sagen, nö, das ist der falsche Weg. Es ist ganz klar kein 233a, und damit bewege ich mich freischwebend. Aber ob ich dann auf die Prozesszinsen komme von 6%, da bin ich mir auch nicht so ganz sicher. Also, weiß nicht.
Vielleicht noch ein Aspekt zu dieser ganzen Frage der Zinshöhe. Also jetzt nicht in dem Fall, aber es gibt ja auch zu den ADV-Zinsen gerade beim Bundesverfassungsgericht wieder ein anhängiges Verfahren. Das hat der BFH vorgelegt. Da geht es nämlich auch genau um die Frage Höhe der Zinsen. Und der BFH sagt, der Zins von 6% ist ab 2019 einfach zum einen zu hoch. Und es gibt auch eine Ungleichbehandlung jetzt mit den normalen Regelungen zur Vollverzinsung, sodass ich aus zwei verschiedenen Varianten dazu kommen könnte, dass man zumindest bei den ADV-Zinsen auch nicht mehr 6 statt, also nicht mehr 6, sondern 1,8% Zinsen hätte. Da muss man natürlich mal abwarten, was das Bundesverfassungsgericht sagt.
Ja, aber es ist auf jeden Fall, ich glaube, das ist ein extrem praxisrelevantes Thema, was sehr, sehr viele Steuerpflichtige betrifft und auch mit 1,8% unerwartet über viele, viele Jahre. Das ist ja zumindest mal ein kleiner Trost dafür, dass man so lange warten musste.
Ja, das ist so. Also vielleicht nochmal zu deinem Hinweis auf BZST. Ich kann berichten, Mitte Juni war ich beim Klimagespräch zum Thema Kapitalertragssteuerentlastung. Und können die Leute, die da arbeiten, im Zweifel nur noch echt leid tun. Also die können da im Zweifel gar nichts für, weil die werden überschwemmt mit Anträgen, müssen mit IT arbeiten. Das ist die aus den 90er Jahren stammt, mal ganz brutal gesagt. Also wenn man mal einmal sinnvoll auch ausländische Investoren, jetzt mal ein Plädoyer in Richtung Steuerpolitik, wenn man mal einmal sinnvoll die Rahmenbedingungen für ausländische Investoren in Deutschland deutlich verbessern will, sollte man dem Bundeszentralamt mal technisch auf den Stand der Dinge bringen und die Leute, die da diese Millionen Anträge, ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber diese Tausende und Abertausende von Anträgen sich dann angucken müssen, die mal sinnvoll zu entlasten, um wirklich auch die kritischen Fälle dann zu prüfen. Das wäre mal ein großer Wurf, wirklich da in Bonn mal den Leuten, die Leute richtig auszustatten.
Absolut, das sind ja auch nicht nur die Fälle, es sind ja auch die Verständigungsverfahren, die türmen sich auch auf. Das werden auch eher mehr als weniger. Ich habe da gerade bei einer OECD-Diskussion in der letzten Woche mitbekommen, dass zumindest von dort auch geplant wird, dass man mal nochmal ein Level tiefer geht im Aufriss. Was ist der Bestand an Verständigungsverfahren? Also jetzt nicht nur grob unterscheidet, Verrechnungspreisthemen, sonstige Themen, ja, Betriebsstätten und whatsoever, sondern auch innerhalb der Gruppe Verrechnungspreise vielleicht dann nochmal tiefer einsteigt, um dann zu gucken, wo drückt eigentlich der Schuh am meisten und kann man vielleicht bestimmte Gruppen nicht auf einen Schlag dann lösen. Ich glaube, das ist ein sehr weiter Wurf, ja, der auch mit den verschiedenen beteiligten Ländern dann schwer in der Umsetzung werden wird. Aber zumindest würde es auch in die richtige Richtung gehen. Machen wir weiter, dann übernehme ich und würde gerne ein bisschen was zum FG Nürnberg-Urteil vom 12. September 2023 erzählen, Aktenzeichen 1K985 aus 22, und da ist auch Revision eingelegt. Worum geht es da? Da geht es um die Frage des Teilbetriebsbegriffes, beziehungsweise um die Frage, wann Spaltungshindernisse bestehen. Teilbetriebsbegriff ist ja im Umwandlungssteuergesetz ganz wesentlich, zum Beispiel bei Einbringung oder eben wie im Fall hier bei Abspaltung. Da muss ich ja eben einen Teilbetrieb haben, und damit der Teilbetrieb buchwertneutral abgespalten werden kann, muss ich die wesentlichen Wirtschaftsgüter, die funktional betriebsnotwendigen Wirtschaftsgüter mit abspalten. Und das ist in vielen Fällen unproblematisch. Es kommt aber oft zum Schwur, wenn ich nämlich dual oder mehrfach genutzte Wirtschaftsgüter vorliegen habe. Und das ist genau der Kern dieses Urteils. Da geht es um die Frage, ist die IT-Infrastruktur, die eine funktional betriebsnotwendige Einrichtung darstellt und von mehreren Betriebsteilen genutzt wird, ist die ein Abspaltungshindernis, oder kann es je nach Sachverhalt auch so sein, dass trotz dieser mehrfachen Nutzung kein Abspaltungshindernis vorliegt? Und dieses Spaltungshindernis, wir kennen das Spaltungshindernis insbesondere bei den klassischen physischen Wirtschaftsgütern, materiellen Wirtschaftsgütern, Grundstücken, ja, also mehrfach genutzte Grundstücke. Da stellt sich immer die Frage, habe ich ein Spaltungshindernis? Aber auch bei den immateriellen Wirtschaftsgütern, zum Beispiel beim Firmennamen oder sonstigen wesentlichen immateriellen Wirtschaftsgütern, die von mehreren Betriebsteilen genutzt werden, ist immer die Frage, wie kriege ich eine Zuordnung hin, was kann ich machen, oder habe ich hier ein Spaltungshindernis? Im Streitfall geht das FG Nürnberg hin und sagt erstmal, naja, ich habe ja dieses Spaltungshindernis besteht, wenn ich eben mehrfach genutzte, also von verschiedenen Betriebsteilen genutzte Wirtschaftsgüter habe. Geht dann aber einen Schritt weiter und sagt, wenn bei der IT-Infrastruktur, die so aufgesetzt ist, dass eine eigenständige Nutzbarkeit der verschiedenen Betriebsteile gewährleistet ist, dann kann die IT-Infrastruktur selbst einen eigenständigen Betriebsteil darstellen und ist damit gar nicht mehr funktional betriebsnotwendige Grundlage der einzelnen Betriebsteile, sondern separiert davon. Das kennt man so ein bisschen aus dem Bereich der physischen Wirtschaftsgüter. Da musste man das immer herstellen, indem man zum Beispiel Grundvermögen auf eine Personengesellschaft übertragen hat und die hat es dann vermietet an verschiedene Teilbetriebe. Dann hat man es auch ausreichend separiert gehabt im Zweifel. Hier geht jetzt das FG hin und sagt, nein, also auch ohne eine rechtliche Separierung kann ich durch bestimmte administrative Zugangsrechte und Zugangsbeschränkungen und administrative Vorgaben in der IT-Infrastruktur sicherstellen, dass ich eben schon eine eigenständige Betriebsteileigenschaft dieser IT-Infrastruktur vorfinde. Und das war im Streitfall war das der Fall, weil die verschiedenen Divisionen, die verschiedenen Betriebsteile des Steuerpflichtigen hatten eigenständige Zugangsrechte über Kennwörter geschützt und hatten dann auf dem Server, der konzentriert war an einer Örtlichkeit, hatten dort auch administrativ separierte Teile, auf die zugegriffen werden konnte. Ja, das hat ausgereicht. Das FG Nürnberg macht ein paar weitergehende Ausführungen dann, die insofern auch interessant sind, weil es sagt, wirtschaftlich sinnlose Maßnahmen können auch vom Umwandlungssteuergesetz nicht gefordert werden. Es ist wirtschaftlich sinnvoll, dass Unternehmen ihre IT-Infrastruktur an einer Stelle eben konzentrieren. Also es ist auch eine ganz interessante Erwägung, wie weit die jetzt rechtlich trägt. Das war auch nur eine Nebenerwägung, ist ein anderer Punkt. Es gibt zwei weitere kleinere Aspekte, die angesprochen werden. Das eine ist der EDV-Wartungsvertrag. Da sagt das FG Nürnberg, EDV-Wartungsvertrag, keine wesentliche Betriebsgrundlage, auch nicht funktional notwendig, weil der störungsfreie Betrieb zwar im Interesse des Unternehmens liegt, aber ich natürlich auch die IT-Infrastruktur erstmal weiter betreiben kann ohne einen EDV-Wartungsvertrag. Der wird erst relevant, wenn es zur Störung kommt. Das zweite war ein Geschäftsführungsleistungsvertrag durch die Muttergesellschaft. Das ist so eine Art zentrale Dienstleistungsumlagevertrag, der im Streitfall bestand, der natürlich nicht mit übertragen wurde, weil eben die Geschäftsführung der Muttergesellschaft nach wie vor weiter bestand. Und auch da hat das FG Nürnberg gesagt, das ist völlig klar, Dinge, die sich aus der Separierung erledigen, wie so ein Geschäftsführungsvertrag, die können und brauchen nicht mit übertragen werden. Unterschiede zwischen deutschem Teilbetriebsbegriff und dem Teilbetriebsverständnis der EU-Richtlinie wurden kurz angesprochen, waren aber im Streitfall eben nicht relevant. Also insofern ein schöner Fall. Auch daher in gewisser Weise aktuell, weil die Reformkommission zur Reform der Unternehmenssteuern ja auch sich zum Teilbetriebsbegriff geäußert hat und ausgeführt hat, dass eigentlich der Teilbetrieb eher so ein bisschen ein Hindernis ist für Umwandlungen und man den vielleicht doch ganz über Bord werfen sollte, beziehungsweise Richtung EU-Verständnis ausführen sollte oder weiterentwickeln sollte. Kerstin, Ronald, habt ihr irgendwelche Anmerkungen dazu?
Ich hatte nur in dem Bericht der Expertenkommission gesehen, du hast ja gesagt, einmal Verzicht auf Teilbetriebserfordernis als große Forderung, aber die haben es ja auch noch ein bisschen abgestuft, dass man dann vielleicht statt auf einen Teilbetrieb auf die Funktion im Sinne des ASDG abstellt und eine ganz minimale Änderung, selbst wenn man den Teilbetrieb beibehält, das ist nämlich gerade diese Frage, was ist denn mit gemeinsam genutzten Betriebsgrundlagen, dass es da eben ausreichen soll nach Auffassung der Expertenkommission, wenn eben bestimmte Nutzungsrechte an diesen Betriebsgrundlagen bestehen, also eigentlich fast in diese Richtung, allerdings dann eben auch für materielle Wirtschaftsgüter und nicht nur für immaterielle.
Ich meine, was interessant ist, ist auch die Fortentwicklung. Was ist jetzt, ich hatte den Firmennamen und oder Markennamen angesprochen. Das FG Nürnberg differenziert hier ganz klar zwischen den physischen und den immateriellen Wirtschaftsgütern. Und ich habe natürlich auch bei diesen Namensrechten die Möglichkeit, die Nutzung über Lizenzverträge sicherzustellen. Ob ich dann wirklich noch eine Separierung brauche, indem ich sie im Vorfeld in eigenständige Gesellschaften abtrenne, würde ich als fraglich sehen auf der Basis der Rechtsprechung. Ronald nickt.
Ja, genau. Also ich habe dem eigentlich nicht viel hinzuzufügen, außer dass hier, glaube ich, eine sachgerechte Auslegung letzten Endes vorgenommen wurde, weil ich meine, was soll das Ganze? Man möchte ja betriebliche Sachgesamtheiten oder betriebswirtschaftlich sinnvolle Umstrukturierungen nicht mit Steuern belegen. Das ist ja eigentlich sozusagen der Obersatz des Umwandlungssteuergesetzes. Und wenn man dann derart kleinkariert rangehen würde, wie es teilweise ja in der Praxis gemacht wird, dann führt das ja zu nichts. Dann werden im Zweifel Umstrukturierungen gar nicht gemacht, bevor man sich in das Risiko begibt, dass sie irgendwie dann am Ende doch nicht steuerneutral sind. Von daher eine gute Entscheidung. Schade, dass es sie überhaupt gebraucht hat, muss man sagen. Also weil eigentlich müsste doch der wie gesagt der Obersatz des Umwandlungssteuergesetzes sein. Betriebswirtschaftlich sinnvolle Umstrukturierungen müssen steuerneutral ermöglicht werden und damit sollte man das auch jetzt in der Praxis entsprechend anwenden.
Absolut. Da findet sich mein Lieblingssatz der Entscheidung. Fordert nicht wirtschaftlich unsinnige und technisch fragliche Rechenzentren vorübergehend einzurichten, um alleine für den Spaltungsvorgang die physische Kontrolle über IT-Hard- und Software temporär zu verlagern. Ja, das ist nochmal das, was du eben gesagt hast und findet sich exakt so im Urteil. Also insofern eine gute Entwicklung. Dann kommen wir zu unserem letzten Thema, Kerstin. Das genau. MSI und die deutschen Doppelbesteuerungsabkommen.
Deren Umsetzung, das war ja nur ein langwieriger Prozess. 2017 wurde das MLI unterzeichnet. Jetzt sind wir 7 Jahre später. Und für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die eventuell nicht regelmäßig die ganzen Notifikationen der Vertragspartner auf der Seite der OECD verfolgen, wollten wir darauf hinweisen, dass Deutschland eben bei der OECD am 2. Oktober für zumindest 7 der 9 DBA, die vom BEPS MLI Anwendungsgesetz erfasst sind, notifiziert hat, dass die innerstaatlichen Verfahren abgeschlossen sind. Und dann fangen eben mit dieser Notifikation bestimmte Übergangsfristen an zu laufen. Und grundsätzlich waren wir eigentlich relativ entspannt, weil da mal eine Übergangsfrist von 6 Monaten im Raum stand. Die wäre dann Mitte nächsten Jahres abgelaufen und die DBA wären ab 2026 anzuwenden gewesen. Jetzt waren wir allerdings doch sehr überrascht, dass Deutschland nicht nur den Abschluss der innerstaatlichen Verfahren notifiziert hat, sondern auch, dass diese Übergangsfrist, die da maßgebend ist, von 6 auf 2 Monate verkürzt werden soll. Und das führt dazu, dass zumindest für 6 der DBA, die vom MLI geändert werden, jetzt schon ab 2025 die geänderten DBA anzuwenden sind. Die 6 DBA, das sind Kroatien, Griechenland, Ungarn, Malta, Slowakei und Spanien. Für Frankreich hat Deutschland das zwar auch notifiziert, aber das müssen immer beide Vertragspartner übereinstimmen, sozusagen sagen, wir wollen die Frist verkürzen. Für Frankreich haben wir jetzt noch nicht gesehen, dass diese Frist verkürzt würde. Das müssten wir in den nächsten Wochen beobachten. Und auch die DBA mit Tschechien und Japan sind grundsätzlich vom MLI-Anwendungsgesetz erfasst, aber zu diesen hat Deutschland noch nicht mal den Abschluss der innerstaatlichen Verfahren notifiziert. Das wird wahrscheinlich auch noch kommen. Also da dann vermutlich eine spätere Anwendung, aber wie gesagt mit den 6 DBA, Kroatien, Griechenland, Ungarn, Malta, Slowakei und Spanien eben schon die Anwendung ab 2025. Und jetzt natürlich die spannende Frage, was ändert sich denn inhaltlich in den DBA? In allen DBA wird der Principal Purpose Test, der PPT, als allgemeine Missbrauchsvorschrift eingeführt. Und bei den anderen MLI-Elementen ist es dann so eine Art Flickenteppich, zum Beispiel mit Blick auf die Schachteldividenden und deren reduzierten Quellensteuersatz wird eine Mindesthaltedauer eingeführt von einem Jahr. Das allerdings nur in die DDBA mit der Slowakei und Spanien. Es gibt partielle Änderungen an der Betriebsstättendefinition. Da gibt es ja verschiedene Definitionen für sogenannte Nicht-Betriebsstätten. Die werden durch das MLI unter den Vorbehalt gestellt, dass diese Ausnahmen nur noch zum Tragen kommen, wenn die Tätigkeiten vorbereitender Art sind oder Hilfstätigkeiten sind. Das ist relevant in den DBA mit Kroatien, Slowakei und Spanien. Dann gibt es Änderungen bei der sogenannten Immobilienklausel. Also wenn Anteile an sogenannten Immobiliengesellschaften, die eben einen bestimmten Prozentsatz an Immobilienvermögen haben, veräußert werden, dass dann auch der Belegenheitsstaat der Grundstücke ein Besteuerungsrecht hat. Da gibt es Änderungen in den DBA mit Kroatien, Malta, Slowakei und Spanien. Und gerade zu dieser Regelung lohnt sich nochmal ein detaillierter Blick in die DBA, weil da gibt es viele Besonderheiten. Ich nenne mal zwei. Bei Malta zum Beispiel wird bisher für die Bestimmung der Immobilienquote darauf abgestellt, dass das unmittelbar gehaltenes Immobilienvermögen ist. Und durch die Änderung fällt jetzt eben auch mittelbar gehaltenes Immobilienvermögen mit in die Bestimmung dieser Immobilienquote. Da kann es zu Änderungen kommen. Und bezüglich der Slowakei wird sowieso erstmalig erst eine Immobilienklausel eingeführt in das DBA. Es gab zwar schon eine allgemeine Regelung zur Veräußerung von Anteilen, aber eben noch keine Immobilienklausel. Und da kann es ja im Einzelfall eben auch zu Fällen kommen, wo, ich nenne mal das Wort passive Entstrickung, wo es zumindest die Finanzverwaltung ja ansieht, dass das möglich ist, auch wenn es da viel Kritik gibt. Aber da muss man dann in Fällen mit der Slowakei nochmal ein Augenmerk drauf haben. Und dann gibt es zu der materiellrechtlichen Regelung noch eine Regelung, erwähnenswert ist eigentlich ein Exot in den deutschen DBA, aber zumindest in die DBA mit Slowakei und Spanien wird jetzt auch eine Regelung eingeführt zum Einkünftebezug über Drittstaatsbetriebsstätten. Und wenn nämlich Einkünfte aus einem anderen Vertragsstaat über so eine Betriebsstätte im Drittstaat bezogen werden und die in dem Betriebsstättenstaat niedrig besteuert ist, dann werden bestimmte Abkommensvorteile versagt. Niedrigbesteuerung ist da natürlich anders definiert als überall anders. Das sind dann eben eine Besteuerung weniger als 60% im Vergleich zu der Besteuerung, die im Ansässigkeitsstaat anfallen würde. Aber das kommt dann zumindest in zwei weitere deutsche DBA rein. Und ansonsten sind es noch verfahrensrechtliche Regelungen. In das DBA mit Griechenland wird die Gegenberichtigung für verbundene Unternehmen eingeführt. Es werden in einige DBA auch die Schiedsverfahren eingeführt. Das ist mit Griechenland, Ungarn, Malta und Spanien. Allerdings sollte das keine praktische Auswirkung haben, weil ja die EU-Regelungen, also EU-Streitbeilegungsrichtlinie, EU-Schiedskonvention, die haben Vorrang. Das ist nur so eine formelle Sache. Und es gibt auch noch einzelne Aspekte beim Verständigungsverfahren, kleinere Regelungen. Das ist dann bei Griechenland und der Slowakei relevant. Also wirklich, man muss im Einzelfall gucken, in welchem DBA sich welche Änderungen ergeben. Die wichtige Info ist, dass diese Änderungen jetzt schon ab 25 zum Tragen kommen. Und es ist auch angekündigt, dass das BMF sogenannte synthetisierte Texte veröffentlicht, wo man dann eben gucken kann, das bestehende DBA und die Änderungen durch das MLI. Wie würde das im Zusammenspiel lauten? Ich habe es bisher tatsächlich nur für das DBA Deutschland-Spanien in der spanischen Version gesehen. Nützt mir nicht viel, weil ich der Spanischen nicht mächtig bin, aber die sind angekündigt und irgendwann werden die dann ja auch hoffentlich veröffentlicht werden. So einmal ein Überblick über die Änderungen ab 2025.
Danke dir, Kerstin. Ich glaube, kann man kurz zusammenfassen, alles wird einfacher. Sofort deutlich, ich würde das jetzt auch replizieren und duplizieren können. Also für diejenigen, die sich es nicht merken konnten, eingeschlossen ich selbst, es gibt auch die MLI Matching Database auch bei der OECD, die ist frei zugänglich, kann man über Google sofort finden, den Link. Und da kann man die verschiedenen Länderkombinationen nochmal durchspielen. Was auch interessant ist für die weiteren Länder, ja, die noch ausstehen, ja. Wenn man mal schauen möchte, was ist theoretisch am Horizont und was könnte kommen. Und ich glaube,
es gibt auch eine schöne IFST-Schrift zur Umsetzung des MLI in den deutschen DBA.
Weil du die geschrieben hast oder Ronald?
Mit mehreren Kollegen zusammen, unter anderem auch mit Arne.
Also dann ist es natürlich eine unschöne Schrift. Die hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm. Danke für den Hinweis. Und ansonsten, wie gesagt, die Homepage ist ganz okay. Aber um wirklich vernünftig arbeiten zu können, braucht man die synthetisierten Texte. Das ist, genau. Das ist ein Flickenteppich.
Oder man guckt in den von Christian herausgegebenen Wassermeier-DBA-Kommentar. Da sind die Texte natürlich dann auch immer sehr handlich zusammengestellt, wenn ich das richtig erinnere.
Da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, ob wir wirklich jeweils die aktuelle Fassung haben. Wir hinken da gerne mal hinterher. Aber danke für den Hinweis, natürlich auch ein ganz wesentliches Werk. Dann kommen wir zum Ende, bevor wir zu viel Selbstbeweihräucherung betreiben und uns gegenseitig die Bälle zuspielen. Nicht vergessen das Quiz, ja, weil 5 Minuten Gratisberatung durch Arne in einer beliebigen Globi-Frage ausstehen. Und da der sehr schnell sprechen kann, kann er in 5 Minuten schon wirklich Content rüberbringen. Ja, vielen Dank an euch beide und bis bald.
Bis dann. Tschüss.
Frisch serviert, der Steuerpodcast, powered by CH Beck.